Herzlich willkommen zu Woke Women at Work, dem Podcast, in dem sich Sarah-Lena Eisermann und Maite Ulla mit inspirierenden Geschichten von berufstätigen Frauen und allen Facetten des Frauseins in der Arbeitswelt befassen.
Herzlich willkommen, Steffi. Herzlich willkommen, Shirin. Wir haben heute eine ganz besondere Folge bei Woke Women at Work. Wir haben nämlich so eine Art Medizinerinnen-Reunion von zwei Freundinnen, die mal gemeinsam gearbeitet haben und sich so ein bisschen aus den Augen verloren haben und jetzt hier wieder zusammengeführt wurden von uns.
Aber nie aus dem Herzen.
Nein, genau. Und ich glaube, das passt ganz gut, weil ihr beide in der Zeit natürlich, wo ihr zusammengearbeitet habt, einiges erlebt habt und inzwischen auch eure eigenen Wege gegangen seid, beginnend jeweils mit der Elternzeit, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen das Thema, was uns heute durch die Folge leiten wird. Vielleicht mal ganz kurz ein paar Sätze zu dir, Steffi. Du hast ja mit Shirin am Benjamin Franklin zusammengearbeitet.
Genau,
ne?
So ist es, ja.
Seid ihr eigentlich gleichzeitig, habt ihr gleichzeitig Studium abgeschlossen oder habt euch?
Ich bin älter, ne?
Wir sprechen nicht über diese Zeit. Ich habe 2011 habe ich Examen gemacht, 2012 habe ich angefangen zu arbeiten.
Ah ja, nee, ich habe auch 2012 dort angefangen, aber ich habe schon 2010 an einem anderen Campus der Charité schon mal 2 Jahre absolviert und bin dann nach Steglitz gewechselt und dort haben wir uns dann kennengelernt.
Anästhesie haben wir gemeinsam
bekommen. Genau.
Sehr cool. Wie lange habt ihr zusammen gearbeitet dort?
Also von 2012 bis 2016, 17, ne? Mhm. Sowas.
Ja.
Mhm.
Okay. Und dann, ja, mögt ihr weitermachen? Wie ging es dann für euch?
Tatsächlich muss ich gerade so ein bisschen überlegen, wer von uns ist eigentlich zuerst gegangen? Ich glaube du, ne?
Naja, ich bin 2016 schwanger geworden. Bin dann 2017 nochmal zurückgekommen, habe ein paar Monate gearbeitet und bin dann gegangen Ende 2017.
Ah ja, so war es.
Wann bist du gegangen?
Ich bin 2017 aber eher schon im Frühjahr gegangen.
Ja.
Und bin dann nochmal, habe ich eine Zusatzbezeichnung angefangen, also klinische Akut- und Notfallmedizin und habe das dann auch wieder am Campus mit der von der Charité angefangen. Und genau, das war dann so mein Ende in Steglitz.
Hm. Also im Prinzip fast zeitgleich begonnen und zeitgleich auch beendet.
Genau, ja, das war mir jetzt auch gar nicht so bewusst, ja.
Genau. Ja, und bei mir ging es dann im ambulanten Operieren weiter im Prinzip, ne? Also habe das sehr genossen, dann nach der Elternzeit nochmal kurz zurückzukommen an die Uniklinik. Das war richtig cool. Es hat richtig Spaß gemacht, nach dem Jahr mit Baby zu Hause Vollzeit, dann Vollzeit nochmal einzusteigen. Also mir hat das total viel gegeben, da 2 Monate waren es, glaube ich, nur. Die sogenannten Vätermonate, nicht wahr? Wo dann der Papa zu Hause war, das war richtig gut. Und danach bin ich gewechselt in das ambulante OP-Zentrum, wo ich auch immer noch tätig bin jetzt.
Okay, wenn das dir so viel Spaß gemacht hat, was war denn deine Motivation, in das ambulante OP-Zentrum zu gehen?
Genau, also ich glaube, ein Teil, warum mir das auch extrem viel Spaß gemacht hat, ist, dass ich genau wusste,
dass es befristet ist.
Ja. Das macht vieles einfacher, ne? Wie auch dieser Dienst wird zu Ende gehen. So ein Stichpunkt. Nee, genau. Also was mir sehr viel Spaß gemacht hat, ist einfach, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich im Prinzip Fachärztin war, ne? Also ich war dann Fachärztin. Ich habe ja in der Elternzeit noch Facharztprüfung abgelegt und war dann Fachärztin und dann kannst du halt alles. So, dann, also natürlich lernt man noch so, aber man kann halt alle Dienste besetzen und ich hatte halt immer auch Freude an den Diensten und auch an den großen Sachen und die konnte ich halt alle machen. Und dann bin ich halt zurückgekommen und bin gleich da reingegangen und hatte halt alle Freiheiten, weil der Partner sich halt ums Kind gekümmert hat und ich dann wusste, ich kann hier machen, was und wie lange ich möchte und das ist nicht schlimm. So ist es. Ich weiß, mein Kind ist in besten Händen. Genau. Und ich weiß auch, dass es befristet ist. Also auch wenn mal wirklich unangenehme Dienste oder Situationen waren, wusste ich ja, ich bin in
zwei,
3 Monaten sowieso weg und ich profitiere lieber noch von den schönen Sachen, die jetzt mir hier begegnen und was mir hier so viel Spaß macht. Genau. Entschuldigung, die Frage war, warum mir das so viel Spaß gemacht hat, habe ich beantwortet, oder?
Warum
ich dann gewechselt bin.
Genau, warum du gewechselt bist.
Genau, das war halt ein langer Entscheidungsprozess, den mein Partner und ich dann gemeinsam getroffen haben, haben uns halt dann überlegt gehabt, im Prinzip schon mit Beginn ja, mit dem Beginn der Schwangerschaft eigentlich haben wir darüber angefangen zu sprechen, weil es da relativ klar ist, dass man, wenn man ein Kind bekommt, nicht so weitermachen kann an einer Uniklinik wie Kollegen, sage ich mal.
Warum ist es so klar? Um mal da
gleich schon in medias res, ja? Ja, warum ist das so klar? Also ich glaube, als junge Assistenzärztin habe ich das alles noch nicht so gesehen. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ich war da noch ein bisschen naiver drin.
Komplett, ja.
Ja, ich hab mir das nicht so vorgestellt. Ich dachte so, es ist ja...
alles ist möglich.
Alles ist möglich. Mhm. Ich habe ein super Medizinstudium hingelegt. Ich bin jetzt an der Uniklinik. So, jetzt geht's los, ne? Und da hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass man da irgendwie anders behandelt wird oder... so als seine männlichen Assistenzärzte waren wir alle im selben Boot. Also hatte ich das Gefühl. So, und dann vergingen aber so ein bisschen die Jahre und man guckt ja rechts und links. Da habe ich durchaus Kolleginnen gesehen, die dann schwanger geworden sind und Kinder bekommen haben. Die waren dann plötzlich weg. Und genau, und dann auch nicht nur weg im Sinne von für das Elternzeitjahr, sondern einfach auch was die Weiterentwicklung angeht. Also zum Beispiel, so, was mir einfällt, ist die Besetzung vom NEF, also vom Notarzt. Mhm. Das war schon bei uns was sehr Begehrtes. Ne? Und ganz, ganz besonders begehrt der Hubschrauber. Da wollte jeder rauf. Was natürlich aber nur möglich ist, erstens, wenn du Facharztreife hast. Zweitens, wenn du dann auch schon ein bisschen gefahren bist auf dem NEF, ne? Auf dem Notarztwagen. So, und das wurde da nicht gemacht. Also die sind da nicht darauf gekommen. Mhm. Ne? Das war so ein Punkt, da war bei mir dann schon so ein Stocken drin, wo ich so dachte, okay. Die wurden dann auch erstaunlicherweise auch nicht Oberärztinnen in der Regel. Und irgendwann waren die dann wirklich weg. Also die sind dann einfach gewechselt. Die sind dann irgendwo anders hingegangen. Es gab natürlich auch andere, oder ehrlicherweise fällt mir nur ein Fall ein, wo es dann nicht so war. Aber das war so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, nee, das wird nicht so sein, wie ich das mir so denke oder wünschen würde oder vielleicht naiverweise angenommen hatte. Und wie gesagt, ich war dann auch schon kurz vor Facharzt oder ich war Fachärztin. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt, mein Partner und ich, und haben uns halt überlegt, naja, wie sieht's denn dann aus? Wie wollen wir das machen?
Dein Mann ist auch Mediziner, ne?
Mein Mann ist auch Mediziner, genau.
Ja, der ist sogar wart ihr da in der gleichen, im gleichen Level, also
ja.
Gleiche Phase?
Ja. Genau.
Kopf an Kopf.
Im Prinzip ja. Und dann haben sich halt, also er ist zu dem Zeitpunkt, war das schon zu dem, ja, da war der schon auf die Cardio gewechselt, auf die Cardio-Intensiv. Und dann stand er so an einem Scheidepunkt und ich so an einem Scheidepunkt. Und dann war so die Idee, okay, ich bin gerade frisch Fachärztin, wo geht's dann für mich weiter und wo geht's für ihn weiter? Und dann haben wir uns halt überlegt gemeinsam und ich habe auch formuliert, ich möchte gerne tatsächlich mehr Elternzeit nehmen, als ich ursprünglich dachte. Früher dachte ich immer, also 4 bis 6 Monate, mehr mache ich nicht. Ich will unbedingt sofort weiterarbeiten und auch natürlich voll. Und dann kann doch der Mann doch die andere Hälfte machen, ist doch kein Problem. Die Schwangerschaft war aber ungeplant und ich brauchte die Zeit. Und ich habe halt für mich selber entschieden, ich möchte gerne die Zeit nutzen. So, und auch, genau, möchte die Zeit gerne haben. Und er soll jetzt erstmal, also mein Partner soll jetzt bitte erstmal gucken, wo er sich hin entwickelt in der Zeit. Und danach gucken wir weiter. So, und daraus hat sich aber dann was ganz anderes entwickelt, was auch völlig in Ordnung ist, aber das ist dann halt total abgegangen bei ihm karrieretechnisch. Und wir hatten uns halt dann überlegt, dass es günstig ist, wenn ich halt eine Arbeit mache, die nicht verlangt von mir, dass ich 60 Stunden arbeite in der Woche. Oder wenn ich reduziere in Gänsefüßchen auf 80%, dann trotzdem noch 100 arbeite. Auch das so ein Punkt, ne? Also mir ist das dann sehr stark aufgefallen, dass es zwar Kolleginnen gab, die auf 80% runtergegangen sind, aber die sind erstens nicht mehr gefördert worden und zweitens, die haben immer 100% gearbeitet, mussten sich dann Überstunden aufschreiben, so, ne? Das ist ganz einfach. Und da war uns klar oder auch mir klar, ich möchte das so nicht.
Ja.
So, ich wollte, ich habe völligen, also ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Respekt vor jedem, der es so machen möchte. Das ist völlig in Ordnung. Jeder und jede soll selber entscheiden, wie sie mit ihren Kindern auch umgehen möchten, in welchem zeitlichen Rahmen sie das machen wollen und so weiter. Aber für uns war klar, wir möchten es nicht so gerne so machen. Unser Kind soll nicht die 12 Stunden in die Kita gehen, sondern ich möchte da schon präsent sein auch. So. Oder zumindest einer von den beiden Elterntieren soll bitte präsent sein. Und in dem Fall war es einfach ich. Und in dem ambulanten Setting wusste ich, das ist kein Problem, das ist machbar. Da habe ich damals auf 75% auch angefangen. Zusätzlich zu keine Dienste, keine Wochenenden, keine Feiertage, war der totale Kulturschock erstmal. Aber damit war es dann halt möglich und auch gut, genau. Und die Idee war, dass man halt nach einem Jahr oder so nochmal reevaluiert.
Okay. Jetzt mal ganz kurz zu Steffi, ja, zu Steffi umzuschwenken. Genau, du hattest ja auch gerade schon das Thema Notfallmedizin angesprochen. Das war ja das, wo es bei dir dann weiterging nach der
genau.
Zeit am Benjamin Franklin.
Genau.
Durftest du in den Helikopter?
Nein, ich war auch nicht in diesem elitären Kreis. Ich bin auch vorher tatsächlich dann schon gewechselt. Bei mir war es, weil wir ja gerade so drüber gesprochen haben, war es uns eigentlich klar, dass das als Frau und Mutter irgendwie schwierig ist an der Uni. Bei mir zeigt sich das noch mehr, wie naiv ich da eigentlich an die Sache rangegangen bin, weil ich dann 2017 dann erstmal nochmal diese neue Zusatzbezeichnung erlernen wollte, nämlich diese klinische Akut- und Notfallmedizin. Mhm. Und das war mir auch überhaupt nicht klar, dass das eigentlich sehr schwer vereinbar ist, letzten Endes mit Familie. Und damals war aber bei mir das alles noch nicht so präsent. Da hatte ich jetzt auch nicht so einen ausgeprägten Kinderwunsch. Das hatte ich also alles gar nicht wirklich so im Kopf. Ich bin da einfach nach dem Gefühl gegangen, was mich interessiert. Und es war halt die Notfallmedizin. Ich wollte diese Zusatzbezeichnung machen. Ich wollte in der Rettungsstelle arbeiten, ein bisschen Notarzt fahren. Und das war dann für mich der Grund zu wechseln. Habe ich dann auch gemacht. Und das hat mir auch wahnsinnig großen Spaß gemacht. Ja, es liegt mir irgendwie die Notfallmedizin. Ich finde auch Rettungsstelle total spannend. Und das war wirklich super. Und da kam dann der Cut sozusagen mit meinem ersten Kind, mit meiner Tochter. Da habe ich dann nach der Elternzeit, habe ich ein Jahr Elternzeit genommen, dann bin ich wieder voll eingestiegen. Da hatte ich so ein bisschen so einen Kuhhandel mit meinem Chef ausgemacht, weil ich gesagt habe, jetzt wo sie so ganz klein ist, möchte ich, wenn möglich, keine Spätdienste machen, sondern nur so einen halbwegs regulären Tagesablauf, also nur tagsüber arbeiten. Das hätte halt einfach darin resultiert, Spätdienste bedeuten, dass du, wenn das Kind in die Kita geht, dass du das Kind einfach an diesem Tag überhaupt nicht siehst. Also du gibst es morgens ab oder der Partner gibt es ab und du gehst irgendwann so 14, 15 Uhr in die Arbeit und kommst dann mitten in der Nacht nach Hause. Und dann hast du ja nicht nur einen Spätdienst, sondern 3, 4, 5 am Stück. Das würde halt dann, war für mich einfach klar, das ist zu krass von ich bin 24/7 da in der Elternzeit bei einem einjährigen Kind zu ich bin jetzt nur noch so tageweise da, ganz sporadisch. Und genau, dann war eben der Deal, okay, keine Spätdienste, aber dafür 100%. Ich wollte eigentlich reduziert einsteigen wieder. Und aber mein Chef wollte mich als Fachärztin da dann auch gerne 100% einsetzen.
Könnt ihr mal kurz nochmal, 100% im medizinischen Bereich oder bei euch jetzt, was bedeutet das in Stunden in der Woche?
Ja, ich glaube, das ist so ganz, so ganz schwer zu sagen, weil die Dienste so...
Keine 40-Stunden-Woche, ne?
Nee, auf jeden Fall mehr, würde ich sagen. Ne?
Naja, also immer die Gegenfrage, offiziell oder in der Realität?
Inoffiziell. Ich spiele natürlich auf das Inoffizielle ab, ja. Ne? Weil ich meine, also gerade auch, das war ja für dich, du hast ja schon drum gebeten, reduziert zurückzukommen. Nee, 100% geht nur, aber da ja ist ja on top...
Genau, das ist mehr als das 9-to-5 oder so. Zumal das auch dann so ist, das gibt dann so spezielle Regulierungen, wenn du zum Beispiel einen 24-Stunden-Dienst hast, dass dir die Stunden, die du am nächsten Tag nicht da bist, logischerweise, weil du 24 Stunden durchgearbeitet hast, werden dir dann wieder abgezogen und so. Und so kommt man dann teilweise auch in ein absurdes Stundenminus, obwohl man irgendwie gefühlt nur noch in der Klinik lebt. Also das ist alles so ein bisschen komplex, aber man kommt sicherlich weit über 40 Stunden. Und es ist natürlich auch diese Unsicherheit, komme ich pünktlich raus, wann komme ich raus? Genau. Und das fand ich halt, es ist ja nur ein kurzer Zeitraum, wo die Kinder so klein sind und einen so brauchen. Und das war für mich ja klar, dass ich nicht sage, ich will nie wieder einen Spätdienst machen. Aber nur in dieser Zeit, wo ich gerade aus der Elternzeit komme, wollte ich das halt ganz gerne. Und genau, das war eben dann dieser Deal, 100%. Und meine Notarztstelle wurde abgetreten, zwangsweise. Und das fand ich schon echt super schade, weil es dann hieß ja, wenn du hier nicht am vollen Schichtsystem teilnimmst, dann können wir nicht argumentieren, dass du einen dieser heiß begehrten Notarztsitze hast. Und dann musste ich den an eine kinderlose Kollegin tatsächlich abgeben. Und das war schon für mich ziemlich hart. Also, und dann habe ich mich aber trotzdem da irgendwie versucht, noch weiter durchzuschlagen und habe da gearbeitet und habe aber wirklich diesen Wandel gemerkt von vor dem Kind wirklich eine
gute, beliebte Kollegin zu sein, ja, die ganz flexibel ist, die ständig eingesprungen ist, die Dienste übernommen hat, die immer länger geblieben ist. Eigentlich, also ich kann mich an keinen Dienst erinnern, wo ich mal pünktlich gegangen wäre. Ich habe immer, auch dann, wenn was Interessantes war oder wenn was Komplexeres war, hatte ich natürlich immer die Bereitschaft, dabei zu sein, zuzuschauen, was zu lernen, irgendwas zu übernehmen und so weiter. Teilweise sind die Oberärzte nach Hause gegangen, haben gesagt, ja, du bist ja Fachärztin, kannst du hier den Hut aufhaben, ich muss nach Hause. Mhm. Und das war immer kein Problem. Und dann wurde man natürlich auch von den jüngeren oder nicht so erfahrenen Kollegen auch sehr, sehr geschätzt, weil man denen was zeigen konnte, weil man eben irgendwie doch eine gewisse Erfahrung mitbrachte. Und ich fand diesen Unterschied zu, ich komme jetzt als Mutter zurück aus der Elternzeit, so gravierend, dass ich davon richtig geschockt war. Also, dass diese, gerade diese jüngeren Kollegen, also wirklich die männlichen tatsächlich, auch ganz wenig Verständnis dafür hatten, dass ich gesagt habe, ich muss meine Übergabe immer zur gleichen Zeit machen. Ich muss hier pünktlich raus, schlichtweg, weil die Kita zumacht. Und dann wurde schon so ein bisschen mit den Augen gerollt oder man wurde belächelt, ja, so Mutti lässt mal wieder pünktlich den Stift fallen und so, was ich echt extrem fand. Und natürlich hatte ich keine große Flexibilität, ich konnte nicht irgendwelche Dienste schieben, ich konnte nicht viel flexibel irgendwie was übernehmen, weil einfach die Kinderbetreuung dann nicht immer gegeben war. Also mein Mann ist kein Arzt, aber ist im Management tätig und arbeitet wahnsinnig viel auch. Und er hat natürlich auch, was er konnte, getan, um mich da zu entlasten. Aber das war nur zu einem gewissen Maß auch möglich. Und ja, da habe ich mich dann eine Weile durchgeschlagen und fand das aber irgendwann so frustrierend, dass gar nicht mehr wahrgenommen wird, was du eigentlich an Erfahrung mitbringst, was du kannst. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon keine Ahnung, was waren das knapp, doch, ich hatte schon irgendwie 10 Jahre Arbeitserfahrung, dass das gar nicht honoriert wird, sondern wirklich nur die reinen Stunden, die du absitzt. Und das war dann für mich der Grund zu sagen, ich glaube, ich muss mich anderweitig orientieren. Das habe ich dann auch gemacht.
Das ist krass, ne? Und auch ich finde als Außenstehende schwer nachzuvollziehen, dass man denkt, ihr seid so gut ausgebildet, die haben so viel in euch rein investiert, ja, auch an Zeit und Bildung. Und dann durch so eine Elternzeit ändert sich alles, das Wissen ist ja nicht weg.
Ja, und nicht nur ausgebildet, ihr wollt ja auch.
Ja, genau.
Also absolut. Ihr seid super smarte, hungrige, ambitionierte Frauen. Mhm. Also ich merke gerade so voll, wie in mir so eine Wut aufsteigt.
Mhm. Also mir fällt dazu immer so ein, deswegen habe ich es mir gerade nochmal schnell aufgeschrieben, ein Zitat ein, was ich irgendwo mal gelesen habe. Du sollst halt arbeiten, als hättest du keine Kinder. Also es darf nicht irgendwie rauskommen, dass du Kinder hast. Du sollst irgendwie zeigen, dass du arbeitest, als hättest du keine Kinder. Aber du sollst auch Mutter sein, als würdest du nicht arbeiten.
Ja.
Ja? So, und das musst du halt beides immer sein. So, ansonsten bist du unten durch. Also entweder als Mutter oder als arbeitende Person.
Mhm. Ja, und ich finde, man merkt auch einfach, dass es jetzt immer noch so ist, dass in den Chefetagen einfach größtenteils die Männer sitzen. Und dass die Qualitäten, die es einen ausmachen, um irgendwie Karriere zu machen, finde ich sehr männlich sind. Also das heißt, wenn du dich anpasst an dieses männliche System, ja, also ich finde gerade in der Klinik ist ja schon das Patriarchat wirklich ziemlich ausgeprägt. Und ich finde, du hattest ja vorhin ein Beispiel angedeutet, die hat das eiskalt durchgezogen, aber die hat, finde ich, so extrem männliche Eigenschaften angenommen. Ja, die hat die Ellenbogen ausgefahren und hat ganz viel outgesourced und hat ihre gesamte Zeit in die Klinik gesteckt. Klar kommst du so weiter, aber das ist für mich nicht die moderne Frau oder emanzipiert. Mhm. Also emanzipiert ist für mich, wenn du dir das Leben so gestaltest, auch wie du es möchtest, aber auch mit diesen wirklich ganz bewusst weiblichen Eigenschaften, auch das Bedürfnis, nicht jeder hat es und das ist auch völlig wertfrei. Ne? Also wie du jetzt aber auch meintest, du wolltest irgendwie eine präsente Mutter sein und ich habe jetzt auch nicht 2 Kinder bekommen, um größtenteils irgendwie die in der Kita und beim Babysitter zu parken. Das ist auch nicht mein Ziel gewesen. Und ich finde, entweder du adaptierst dich an das männliche System und machst da mit, dann kommst du weiter. Ansonsten kriegst du ganz schnell diesen Mutti-Stempel und bist raus. Und so war es wirklich.
Ja, ich würde das tatsächlich nochmal differenzieren noch. Ich würde gar nicht sagen, das ist nicht dein, oder für dich natürlich schon, aber nicht das moderne Bild einer Frau, sondern ich finde, von Menschen und von Arbeit, die Arbeitswelt. Also würde ich mir einfach wünschen, dass es moderner wird für alle. Damit geht es mir gar nicht nur um Frauen. Also mir geht es da um alle, die auch Familie haben wollen. Frauen, Männer, egal, irgendwas dazwischen. Dass man mehrere Dinge machen kann und auch gut machen kann. Und das ist momentan, also ich habe das Gefühl, da ist ein bisschen was im Wandel, aber es ist so zäh in der Medizin, es ist so extrem zäh. Genau.
Aber ja, bin ich völlig bei dir. Das geht gar nicht nur um das, um die Mütter, es geht auch um die Väter. Es gibt auch genug Männer, die sagen, ich will irgendwie ein Absolut. Anwesender Vater sein. Und es ist ganz witzig, ich hatte jetzt letzte Woche einen Patienten, der also ganz was anderes arbeitet, irgendwie in der Logistik, also er lädt letzten Endes LKWs aus. Mhm. Und hat mir, das kam nur so nebenbei raus, weil er meinte, er würde nur nachts arbeiten. Und ich so, ach, das ist ja verwunderlich. Normalerweise gibt es doch immer ein Schichtsystem. Hat er gesagt, doch, es gibt ein Schichtsystem bei uns. Aber bei uns hat sich relativ bald herauskristallisiert, wer gerne nachts und wer gerne tagsüber arbeitet. Und wir haben uns das aufgeteilt und jeder ist total glücklich damit. Und ich denke mir so, da sind die Kliniken so verschlafen, dass sie nicht auf die Idee kommen zu sagen, wir machen so individualisierte Modelle, arbeitszeittechnisch. Ja.
Und man kann völlig geschlechterunabhängig. Genau.
Ja,
vollkommen. Weil, also ich könnte mir vorstellen, dass die Kollegin, von der wir sprechen, das auch gerne so macht. Und das sei ihr auch vergönnt. Das soll gerne so sein. Aber ich weiß halt nicht, machen die weiblichen Kolleginnen, die das so machen wie sie, machen die das alle gerne? Oder passen sie sich nur an dieses System, was seit Jahrzehnten so besteht? Und weil sie wissen, dass sie nur so auch wirklich an die Spitze kommen. Und das finde ich halt schade. Wenn du so bist, weil du so bist, great, go for it. Ne? Aber dass du gezwungen wirst, das so zu machen, das finde ich halt schade. Da ist das System einfach überholt.
Ja, absolut. Mhm.
Total. Also nochmal, um auf die Konsequenzen oder Entscheidungen, die ihr dann getroffen habt, aus dem System und aufgrund der Strukturen, in die das einfach nicht gepasst hat. Shirin, bei dir war das so, dass du gesagt hast, du wechselst in die ambulante Klinik mit 75% entspannter. Und bei dir war es so auch nochmal eine Neuausrichtung weg von der Leidenschaft, die du ja eigentlich, ne, wo du hin wolltest, Notarzt, und auch in die Richtung Allgemeinmedizin. Wie war das für euch, diese Entscheidung zu treffen? Gerade auch wenn man, also ich habe viele Freundinnen, die Medizinerinnen sind, Ärztinnen sind, und das Studium, also ich kenne die aus dem Studium, das ist ja auch super hart, super anstrengend, super lange, bis man den Weg dahin geschafft hat. Wie war das dann für euch zu sagen, so, und jetzt nochmal irgendwie neu?
Also bei mir war das schon so, dass ich das jetzt gar nicht so unbedingt als Downgrade tatsächlich sehe. Und ich sehe das auch nicht als verlorene Zeit oder dass ich da jetzt irgendwas umsonst gemacht habe, sondern also ich profitiere jetzt extrem von meinen ganzen Erfahrungen, auch von dieser Notfallmedizin. Es geht ja auch in der Praxis ganz viel darum, dass man so ein bisschen rausfiltert, wer muss vielleicht in ein Krankenhaus, wen kann man erstmal beobachten, wen muss man sich nochmal reinbestellen, wer hat wirklich nichts. Ja? Also diese ganze Erfahrung, die kann man so gar nicht erlernen. Das war schon wirklich sehr, sehr hilfreich. Mir tut es ehrlich gesagt wirklich eher nur für die Kliniken leid, dass die, also Shirin und ich sind jetzt die Beispiele, die rausgegangen sind, aber auch zwei von meinen engsten Freundinnen, die damals mit uns in der Anästhesie gearbeitet haben, die sind auch beide in die Allgemeinmedizin gegangen. Und wenn ich so drüber nachdenke, was wir für eine Hightech-Medizin gemacht haben. Ne? Also wir waren viel auch zusammen auf Intensivstationen alle. Wir haben Operationssäle betrieben, wo man vor lauter Geräten gar keine Menschen mehr gesehen hat. Und man hatte den ersten Dienst. Das heißt, man war zuständig und verantwortlich wirklich für Intensivstation, Schockraum, Rettungsstelle, OP, für die Reanimationen auf Station. Es war dann teilweise auch nicht mal ein Oberarzt im Haus, also nicht teilweise, sonst war schlichtweg dann kein Oberarzt im Haus. Und man hatte eine riesige Verantwortung. Man musste mit Oberärzten, Chefärzten diskutieren, ob sie jetzt ihre OP nachts um drei machen können oder nicht.
Good times.
Es war wirklich also ein Sprung ins kalte Wasser auf jeden Fall, aber man hat so wahnsinnig viel gelernt. Und das ist sozusagen von einem Tag auf den anderen der Klinik ja verloren gegangen. Ich sehe das wirklich inzwischen andersrum, dass ich sage, ja, der Loss sozusagen. Ne? Also wir haben wirklich alle zusammen so viel Erfahrung und so viele Skills da erlernt und wir hatten da eine tolle Ausbildung auch. Und die ist halt jetzt der Klinik verloren gegangen. Und das finde ich extrem schade. Das finde ich ehrlich gesagt auch für die Patienten extrem schade, weil die, die bleiben, nicht unbedingt die Guten sind, muss man leider ganz klar so sagen. Und es ist schon dann tatsächlich, früher oder später wird sich das in der Qualität dann auch zeigen, denke ich mal.
Und das habe ich mich auch nach unseren jeweiligen Vorgesprächen im Nachgang gefragt. Gibt es für euch die Option oder einen Weg zurück? Habt ihr mal darüber nachgedacht, ob man später einfach sagt, so keine Ahnung, die Kinder sind aus dem Haus oder die sind aus dem Gröbsten raus, jetzt will ich daran wieder weiter anknüpfen und doch in die Klinik zurück? Oder ist es so, dass man halt sagt, hey, ich habe jetzt damit abgeschlossen, das hat so nicht funktioniert, ich kenne jetzt eine andere Art der Medizin und bin damit auch happy?
Also bei mir ist die Option definitiv noch im Hinterkopf, muss ich ganz klar sagen. Aber ich bin auch von uns vier Mädels, um die es da geht, auch die Einzige, die sich nicht Richtung Allgemeinmedizin orientiert hat. Mhm. Weil das, also für mich wäre das absolut unvorstellbar, Allgemeinmedizin zu machen. Ich bin halt genau das, was Steffi gerade beschrieben hat. Ne? Wir waren halt wirklich also fürs Gröbste vom Gröben zuständig. Und das war auch das, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe und was ich wirklich gerne gemacht habe. Und das hat halt einen Grund. Und in der Allgemeinmedizin ist es ja quasi diametral entgegengesetzt, ne? Also das ist ja eher längerfristig orientiert, ne? Es ist patientenbegleitend über lange Zeit, aber halt nicht Patienten, die auf Intensivstation liegen und todkrank sind, sondern halt möglichst Patienten, denen man helfen kann, noch bevor sie irgendwie eine Klinik von innen sehen müssen, ne? Und das wäre halt absolut nichts für mich. Ich habe mich halt orientiert Richtung ambulantes Operieren, weil ich da weiterhin meine Ausbildung, also das, wofür ich ausgebildet wurde, auch nutzen kann, ganz direkt als Anästhesistin. Das war mir halt wichtig, dass ich auch weiter noch Narkosen machen kann. Das ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Ich würde gar nicht sagen unbedingt, dass es anspruchslos ist, das überhaupt nicht. Das ist halt ein völlig anderes Arbeiten. Hatte ich mir ehrlich gesagt auch einfacher vorgestellt, als es dann war, aber dafür waren wir halt nicht komplett vorbereitet fürs ambulante Operieren. So. Es hat ganz andere nochmal Ansprüche und Anforderungen, die ich dann halt auch mit der Zeit lernen musste und durfte. Und da bin ich auch total dankbar, dass ich das alles gelernt habe. Und ich sehe es auch so wie du. Ich sehe das überhaupt nicht als verlorene Zeit, sondern bin froh, dass da auch so ein Shift stattgefunden hat. Erzwungenermaßen. Mhm. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh drum und finde es richtig gut, dass es so war. Um auf deinen Punkt zurückzukommen, ja, die Option schwirrt mir schon auch im Hinterkopf nochmal rum. Uniklinik, ich glaube nicht. Aber nochmal an ein größeres Haus zu gehen und da nochmal größere Narkosen zu machen oder auf Intensivstation nochmal zu gehen, kann ich mir durchaus irgendwann nochmal vorstellen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie aus Trotz sage, nee. Ihr habt mich da verstoßen, also um es mal ganz platt zu formulieren, ganz überspitzt. Und jetzt komme ich nicht wieder, weil das ist ein blödes System. Das ist jetzt bei mir nicht oder noch nicht. noch nicht so, genau.
Ja, Shirin, du hast ja auch gesagt, die Karriere, es kam ganz unverhofft und die Karriere deines Mannes ging plötzlich durch die Decke. Mhm. Und du hast es auch so geschildert, dass ihr das gemeinsam, ne, auch die Schwangerschaft, die ungeplant war, die Entscheidung, du nimmst dir Zeit, du bleibst ein Jahr zu Hause. Und jetzt ist es ja nochmal eine ganz andere, neue Situation für euch. Und du hast diesen Teamgedanken betont. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wie das, was für eine Bedeutung das auch in eurer Partnerschaft hatte. Und vielleicht dann auch noch so ein bisschen, mit deiner eigenen Entwicklung.
Genau, also das ist bei uns in der Beziehung quasi der Grundpfeiler unserer Beziehung, dass wir als Team immer agieren. Und es war gleich von Anfang an so, dass wir das immer betont haben und für uns immer super wichtig war. Was wir damit meinen ist, und da kommt uns tatsächlich zugute, dass wir beide Mediziner sind und beide halt wirklich genau und sogar beide Anästhesisten und genau verstehen, was der andere macht, ist, dass wir den anderen und seine Tätigkeit verstehen und wertschätzen. Und zwar jeweils wirklich zu einem sehr hohen Maße und uns darin auch unterstützen. Das heißt, ich unterstütze ihn wie ich kann in seiner Karriereplanung. Also ich weiß über alles Bescheid, was bei dem in der Klinik abläuft, welche Strukturen da sind, welche politischen Strategien man eventuell verfolgen kann oder möchte, von Veröffentlichungen von wissenschaftlichen Abhandlungen über Gehaltsverhandlungen, über diverse andere Geschichten bin ich immer mit dabei, also im Hintergrund natürlich, aber unterstütze ihn da so wie ich kann und mache halt das, was wir entschieden haben, dass mein Ressort ist, nämlich auch die Familienplanung. Beziehungsweise ich glaube, das heißt dann eher Familienmanagement und kümmere mich halt darum und mache das halt in einem exzellenten Maße, wie ich finde. Das ist mir auch wichtig, das dann wirklich gut zu machen. Das ist halt in mir in allen Aufgaben wichtig, dass ich das gut mache. Und genauso ist es aber auch andersrum, dass er mich so gut unterstützt, wie es halt möglich ist und genauso kompetent ist. Also ich bin kompetent in dem, was er macht. Und er ist kompetent in dem, was ich mache. Das heißt, es ist zum Beispiel auch selbstverständlich, dass wenn ich sage, ich fahre über 3-4 Tage an dem und dem Wochenende weg, alleine, dass er dann natürlich in der Lage ist, kompetent den Haushalt und die Kinder zu betreuen. Ja, ich betone das jetzt so mit hochgezogener Augenbraue, weil ich durchaus einige Familien kenne, wo das nicht der Fall ist.
Aber vermisst du die Kinder denn nicht? Sorry,
ich muss dich mal sagen. Wo finde ich denn das Essen für die Kinder? Aha,
genau, aber kleine Anekdote am Rande. Sitzt er unten auf dem Hof und spielt mit den Kindern im Sand und die anderen Mamas kommen vorbei mit ihren Kindern und fragen, wo ist denn Shirin? Ist die nicht da? Doch, die ist halt oben und entspannt sich noch. Ach, das geht, ja? Also alleine mit den Kindern, ja? Unten auf dem Hof zum Spielen. Und das ist etwas, wo er sich auch wirklich angegangen fühlt. Weil das hinterfragt seine Kompetenz. Also der Mann betreut 24 todkranke Patienten mit Herzunterstützungssystemen und sie trauen ihm nicht zu, seine 2-jährige Tochter alleine zu betreuen. Also das ist ja die Kehrseite der Medaille, muss man ja sagen. Aber das nur als kleine Anekdote. Nee, also das meinen wir mit Team. So. Und das ist, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen das, was dazu führt, dass ich mich total wohlfühle in unserem Leben oder wie wir uns so arrangiert haben, weil es eine ganz bewusste, gemeinsame Entscheidung ist. Die ich bin da nicht reingerutscht, mir wurde nicht Unrecht getan oder mir wurde nicht was weggenommen, ich habe nicht irgendwas verpasst oder so, sondern wir haben ganz bewusst gemeinsam eine Entscheidung getroffen oder tun das auch immer noch. Und das ist ein konstanter Prozess einfach, über den wir immer wieder reden. Wo sind wir okay, wo sind wir nicht okay und wie kann man jeweils unsere Ressorts noch besser machen? So, genau.
Wie ist es bei dir, Steffi? Du hast ja angedeutet, dein Mann ist im Management und auch gut arbeitsmäßig ausgelastet. Ja. Hm. Wie teilt ihr euch auf? Was sind da eure Strategien? Oder wie geht ihr solche Themen an? Wer entscheidet ihr, welcher Termin jetzt wichtiger ist und wer die Kinder wann abholt?
Also gleich vorneweg ist auch so ein Prozess, der immer wieder neu evaluiert werden muss und sind viele Stellschrauben, die immer wieder neu justiert werden müssen, sagen wir es mal so rum. Und es ist auch immer wieder ein Punkt, dass wir diskutieren, dass wir streiten und dass wir uns auseinandersetzen, aber ich finde konstruktiv, das ist auch ganz wichtig. Wir haben ein relativ klassisches Setup in dem Sinne, dass mein Mann einfach mehr arbeitet als ich. Aber ich finde das total schön, wie Shirin das gerade beschrieben hat, nämlich, dass das eine bewusste Entscheidung ist und ich da auch nicht irgendwie, mir das nicht auferlegt wurde oder auferzwungen oder mein Mann das gar erwartet. Ganz im Gegenteil. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will in der Notfallmedizin bleiben, ich möchte im Dreischichtsystem arbeiten, ich möchte auf den Hubschrauber, dann hätte er das unterstützt, ja. Dann hätte er das also ganz sicher irgendwie auch versucht, so einzurichten, dass das klappt. Aber für mich war das eine bewusste Entscheidung. Ich möchte gerne, vor allem jetzt, wo die Kinder so klein sind, viel Zeit mit ihnen verbringen. Nicht den ganzen Tag und nicht immer, aber viel Zeit. Und das war mir ganz wichtig. Und deswegen funktioniert auch unser Setup für mich sehr, sehr gut. Also mir ist es aber trotzdem wichtig, also genau das, was Shirin auch gesagt hat, ne, dass trotzdem mein Mann absolut fähig ist, sich um die Kinder alleine auch zu kümmern, den Haushalt zu machen und so weiter. Und auch da sind wir eigentlich sehr, also das ist sehr gut aufgeteilt. Das heißt jetzt sozusagen nicht, dass ich Kinder, Haushalt und irgendwie ein bisschen weniger Job habe und irgendwie deswegen alles machen muss, sondern ich falte und bügle jetzt nicht die Wäsche von meinem Mann, ne? Muss man ganz klar sagen. Also das, da hat jeder auch seine eigenen Aufgaben. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und für mich ist es dann auch wichtig, dass wenn ich mal außer der Reihe eine Fortbildung habe oder dann doch mal länger in der Arbeit bleiben muss, dass er das auch einfach covert. Und da hat er auch schon viele Sachen spontan absagen müssen, was auch für ihn echt problematisch war. Aber das macht er wirklich ohne jede Diskussion, weil er einfach weiß, dass wir dann doch eher ungleich aufgeteilt sind. Und bei mir ist es so, dass ich einen Tag in der Woche relativ lange arbeite und teilweise nach 20 Uhr erst nach Hause komme. Und dann war das irgendwie nicht so ganz klar, wie er das dann regelt, dass er spätestens 16 Uhr die Kinder abholt. Und da habe ich mich aber, was mir wirklich schwer gefallen ist, aber da habe ich mich komplett rausgenommen. Ich habe gesagt, also es ist mir jetzt nicht egal, wer die Kinder abholt, ne? Aber es ist mir egal, wie du es regelst. Regel es und regel es gut. Und so, dass wir nicht jeden Mittwoch diskutieren müssen, ob das irgendwie klappt. Weil ich habe gesagt, es ist völlig klar, dass ich am Mittwochnachmittag nicht da bin. Und ja, das war so ein bisschen holpriger Start. Aber ich habe wirklich mich da rausgehalten. Und es funktioniert jetzt auch reibungslos. Also ich denke, dass wir da ein ganz gutes Team auch sind. Das ist auch wichtig, ja.
Ich glaube, wenn ich mal kurz einhaken darf, ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, dieses sich da auch rausnehmen. Mhm. Ne? Also kann ich vielleicht später auch nochmal was zu sagen, aber das war für mich auch ein Prozess, das zu entdecken, dass das schön, dass man alles gut machen will und möglichst auch perfekt machen möchte und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Du nickst schon ganz vehement. Aber man kann nicht alles gleichzeitig machen. Das ist nicht menschenmöglich. Und dann führt es unweigerlich dazu, dass bestimmte Dinge einfach schlechter werden, als sie sein könnten. Und da ist es wichtig, irgendwann, also für mich war es sehr wichtig, irgendwann zu realisieren, nee, ich kann und möchte nicht alles gleichzeitig machen. Und es gibt Momente, da mache ich nur diese eine Sache. Und in dieser Zeit sind die anderen Sachen in jemand anderen Händen. War das korrektes Deutsch? Ich glaube schon. Alle wissen, was du meinst. Genau, alle wissen, was ich meine. Genau. Und dann sich da auch wirklich rauszunehmen und zu sagen, nee, es ist jetzt gerade jemand anders zuständig, der macht die Dinge vielleicht anders als ich. Das heißt nicht, dass sie schlechter sind, sondern halt anders. Und das ist okay.
Es gibt ja dieses sehr bekannte Beispiel von der Frau Mangler, die, wie viele Kinder müsst ihr mir nochmal helfen?
Fünf
Kinder hat.
Fünf Kinder, Respekt.
Ja.
Und zwei Chefarztstellen.
Chefärztinnenstellen. wie steht ihr zu solchen Beispielen? Haltet ihr das früher für realistisch? Was glaubt ihr, steckt dahinter? Wie hat sie das geschafft? Hat sie die Ellenbogen ausgefahren? Also, weil das, was ihr beschreibt, ist ja so Karriereknick. Also ist es überhaupt, ist Karriere exzellente Karriere in der Medizin als Frau und als Mutter dann überhaupt machbar? Sie zeigt, es ist machbar. Wie steht ihr dazu? Also naja, zu welchem Preis? Vielleicht wissen wir nicht, aber was sind eure Gedanken dazu? Oder kennt ihr andere Beispiele?
Also ich kenne die Kollegin jetzt nicht, auch nicht vom Namen her. Respekt, finde ich gut, ja. Aber ich habe keinerlei Informationen zu den Hintergründen. Ne? Was hat sie für Hilfe? Was hat sie für Hilfe auch angefordert oder eingefordert? Wie sind die Alltagssituationen bei ihr? Was macht der Partner, die Partnerin von ihr? Das weiß ich alles nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ist es realistisch? Ja, offensichtlich schon, weil das hat sie ja irgendwie geschafft. Ne? Aber die Frage ist halt, wie? Kann ich jetzt nichts zu sagen? Ich habe gerade eine Dokumentation vom WDR gesehen, die ich abbrechen musste, weil ich sie so schlimm fand. wo es auch um ein paar Beispiele ging, Frauen in der Medizin, muss ich euch mal den Link zuschicken.
Ja, voll gern.
Wo auch eine dabei war, die sehr weit oben schon in der Karriereleiter war und ein kleines Kita-Kind hatte. Und es wurde so dargestellt, wie ihr Tag war und ganz krass. Und da musste sie einen Patienten noch schneller machen, weil um 14 Uhr musste sie los, weil die Kita ja früher zumacht. Und ich dachte die ganze Zeit, boah, krass. Ne? Und Single-Mom und kriegt das so hin. Nee. Da war ein Mann dabei. Der saß dann zu Hause und der war auch voll berufstätig und sagte dann in die Kamera, ja, das ist schon beeindruckend und ich muss sie auch manchmal bremsen, weil sie so viel gleichzeitig macht und alles managt und so.
Musst du sie bremsen oder musst du dich selbst beschleunigen?
So. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Vor laufender Kamera. Das fand er völlig in Ordnung. Und also ja, klar, das, also die Frau, die machte das toll, ja, aber ich hatte das Gefühl, das ist also entweder eine einfach ein Hypermensch oder jemand, der straight in Burnout zusteuert, aus gutem Grunde. Und die hätte ja sogar einen Partner, der mitmachen würde. Aber gut, wir schweifen ab. Die Frage war, war es realistisch oder nicht? Zu dieser einen Frau kann ich jetzt wenig sagen, genau.
Ich kenne sie so ein bisschen tatsächlich, also ganz kurz mal so auf Visiten persönlich gesehen, aber ich weiß halt, dass sie so in der Medizinerinnen-Szene halt einfach als Vorzeigebeispiel fungiert und gehypt wird, dass ihr Modell so toll funktioniert. Und ich habe natürlich primär erstmal einen heiden Respekt vor ihr, wenn sie 5 Kinder hat und ich glaube 1,5 Chefarztstellen oder so hat sie. Mhm. Das finde ich beeindruckend, aber auch hier bin ich völlig bei Shirin, die auch sagt, wir wissen die ganzen Umstände nicht. Was hat sie für ein Netzwerk? Was macht der Mann? Arbeitet er überhaupt? Ja, kann ja auch sein, dass er wirklich einfach nur zu Hause ist. Aber so ein Setup muss man ja auch erstmal haben. Hat sie Familie oder sourced sie ganz viel out sozusagen auf Englisch? Also hat sie irgendwie eine Nanny, hat sie ein Au-pair-Mädchen oder 2 oder 3? Keine Ahnung zu den Hintergründen. Ich finde es schon problematisch, dass solche Extrembeispiele aber oft so als Role Model dargestellt werden, weil es dann, glaube ich, ganz schnell so rüberkommt, dass eine in Anführungsstrichen normale Ärztin, die nur 2 Kinder hat oder 3, wenn die das dann anstrengend findet oder es nicht so hinbekommt, ja, dass man dann so quasi auf Frau Mangler zeigt und sagt, guck mal, die schafft's doch auch. Finde ich schwierig. Also ich finde Extrembeispiele spannend, weil man natürlich sich sicherlich ein oder andere Sachen auch organisatorisch abgucken kann. Aber da sage ich auch immer, so Ursula von der Leyen ist auch so ein Beispiel. Die hat, glaube ich, wie viel? 10? 15 7, Kinder?
7. 28.
Aber und ist Spitzenpolitikerin und so weiter. Finde ich mega. Aber dieses Have it all, was so neuerdings ja jetzt auch ein großer Wunsch von vielen ist, ja, ich kann alles haben und ich kann alles erreichen. Ich persönlich glaube da nicht dran. Also du kannst, ich glaube, das hat Michelle Obama sogar mal gesagt, du kannst alles haben, aber nicht zur gleichen Zeit. Und das finde ich total gut.
Ja, bin dass ich total man, bei dir.
Ja, ne, dass man irgendwie sagt, du kannst viel bei den Kindern sein und dann kannst du, wenn die etwas älter sind, kannst du mehr den Fokus vielleicht auf deine Karriere setzen oder einfach mehr Zeit investieren. Aber alles auf einmal glaube ich einfach nicht dran. Du kannst nicht, also das sage ich jetzt einfach mal so frei raus, du kannst nicht Chefärztin sein, 5 Kinder haben, eine tolle Ehefrau und Mutter sein und dann noch ganz viel Selfcare in den Tag einbauen, was ja auch so wichtig ist und Sport treiben und dich fortbilden und weiterbilden und dann trotzdem bei jedem Kind Hausaufgabenbegleitung machen oder wie auch immer. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, es ist halt Prioritäten setzen. Und wenn man das als Priorität hat, dann ist das super. Also finde ich auch völlig wertfrei. Ich finde auch, wenn man sagt, es funktioniert viel mit Fremdbetreuung und es klappt, wunderbar, ja, wenn das für alle Beteiligten gut ist. Aber so als klassisches Role Model, glaube ich, ist das nicht so.
Ja, da bin ich total bei dir. Und das ist tatsächlich bei mir auch die totale, das ist die Grundlage, auf der wir auch unser Modell aufgebaut haben, der Grundlage von, man kann nicht alles haben. Da sind wir auch absolut überzeugt von, dass nicht beide alles machen können. Das geht nicht. Darauf ist das System auch nicht ausgelegt, dass beide alles machen können. Also nicht beide können 100% Karriere machen und 100% gut für Kinder und Haushalt da sein und noch 100% gut für sich selber da sein. Es funktioniert einfach nicht. Und deswegen haben wir uns da so aktiv für entschieden, dass wir es aufteilen, dass wir es so klar auch aufteilen und sagen, der eine hat hauptsächlich dieses Ressort und der andere hat hauptsächlich dieses Ressort und wir unterstützen uns gegenseitig. Aber es geht halt nicht alles gleichzeitig für jeden sofort. Ja, das funktioniert nicht. Das ist der eine Punkt, den ich total gut finde. Also danke Michelle, wenn sie das war. Und der andere Punkt, den du genannt hast, ist dieses mit dem, dass man solche Extrembeispiele dann nimmt, führt gerne in dieses Hamsterrad, was auch bei mir eine Zeit lang war, von dieser extremen Erwartungshaltung von, aber guck mal, andere schaffen es doch auch.
Ja, und genau, na? Und ich glaube, das war mein Gedanke, es wird dann auf die Schultern des Individuums, der Frau, gelegt, der Fokus, statt an den Strukturen und am System zu arbeiten.
Genau, oder? Es wird dann gesagt, naja, aber wenn, also guck doch mal, die schafft es doch auch und du hast nur 2 Kinder und du arbeitest nur 80%, wieso bist du denn müde, bitte? Ne? Und das sickert so extrem in einen selbst auch ein. Da muss man so, also ich musste da extrem aufpassen und bin froh, dass ich es dann irgendwann rausgeschafft habe aus dieser eigenen Mühle, die in meinem eigenen Kopf ist. Ja, aber das ist schon, das war schon schwierig.
Ja.
So, ne? Ja. Also dann zu sagen, ja, andere schaffen es doch auch, warum schaffe ich das nicht? Ne?
Mhm. Mhm. Ja.
Ja. Ja, und ich fand das total gut, wie ihr das beschrieben habt, und man kann nicht alles haben und es ist wichtig, sich aufzuteilen. Womit ich immer noch so ein bisschen kämpfe, ist, ich kenne halt so wenig Männer, die sagen, pass auf, ich mache jetzt Teilzeit und du ziehst durch. Fallen euch da Beispiele ein, so aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, wo ihr wisst, dass die Männer kürzer getreten sind?
Also bei mir sind es sehr wenig.
Ja, also mir fällt immer ein Beispiel dazu ein, wo tatsächlich die, also es ist auch ein Hetero-Couple, wo die Frau halt Chirurgin ist.
Mhm.
Und die ist tatsächlich... Okay, nee, stopp, Entschuldigung. Es fallen mir zwei Beispiele ein. In beiden Beispielen ist die Frau Chirurgin. Und die ist dann relativ früh, ich glaube nach 5 Monaten, einmal nach 6 Monaten nach der Geburt, wieder arbeiten gegangen. Und der Vater ist dann zu Hause geblieben mit dem Kind und hat dann auch beruflich ein bisschen zurückgeschraubt. Genau, also die zwei Beispiele fallen mir da ein. Also es scheint so langsam ein bisschen zu kommen. Bei dem einen muss man aber sagen, dass das eine Familie ist, wo der Mann gar nichts im medizinischen Bereich macht, sondern so halb selbstständig. Das heißt auch natürlich einfach, oder
freier.
Also nicht einfacher, aber freier einzuteilen, genau. Bei dem anderen ist er zwar Mediziner, aber nicht mehr in der Klinik tätig.
Mhm.
Ne? Auch viel freier einzuteilen. Und er war vorher in der Klinik und hat schon alles durchgemacht. Ne? Er war Facharzt, er war Oberarzt, er war in einer leitenden Position und hat das alles schon quasi seine kleinen Checkboxen abgehakt und dann...
sagt, jetzt tritt er kürzer.
Genau,
ja.
Richtig.
Ja.
Ne, das heißt, er hatte schon die Möglichkeit, das zu machen. Also ja, aber diese beiden Beispiele fallen mir ein. Aber es ist eine Rarität, das hast du schon recht.
Ja. Habt ihr denn sonst... Ideen für Lösungsansätze, wie sich dieses System ändern kann im Klinikalltag, wie Vereinbarkeit, Flexibilität.
Ich hab da mal was vorbereitet.
Wie mehr junge Frauen auch wirklich diesen Weg mit Kindern gehen können und sich auch, also die Selbsterfüllung auch finden. Also alle Medizinerinnen, die ich kenne, das sind unfassbare Tiere. Also habt ihr auch beschrieben und ihr diesen Hunger nach Verantwortung. Ich würde die Krise kriegen. Ich würde hier, mein Gott. Ne? Also das sind ambitionierte Menschen. Du musst ja ein Persönlichkeitstyp sein, dass du erstens so lange studierst, dass du hier mit Tod umgehen kannst, dass du mit Druck umgehen kannst. Also und die wollen das ja. Und die wollen das dann auch mit Kindern.
Mhm.
Was für Ideen.
Klar, das verschwindet ja nicht einfach nur, weil man ein Kind geboren hat.
Nee.
Also ich bleibe da bei meinem individualisierten Arbeitszeitmodell, das mir mein LKW-Auslader auch so schön gezeigt hat.
Ja,
Nee, aber ich finde wirklich, das wäre doch nicht so schwer umzusetzen. Und wir reden ja, wie gesagt, über einen kurz oder kürzeren Zeitraum. Wenn wir das jetzt in den Kontext setzen über eine gesamte Laufbahn, wie lange man arbeitet, dann sind es ein paar Jahre. Und wenn man das dagegen aufwiegt, was man dann schon eingebracht hat und was man schon erlernt hat und welche Ausbildung man erhalten hat, finde ich, dass das lächerlich kurz ist, die Zeit, wo die Kinder wirklich ganz, ganz klein sind. Und ich könnte mir schon vorstellen auch, dass man, also ich kenne ganz viele Kollegen, die sagen, Frühdienst ist die Hölle. Ich hasse es, früh aufzustehen. Ich bin todmüde, der Tag ist für mich gelaufen. Ganz viele, die nur Spätdienste arbeiten wollen. Viele, die zum Beispiel, man müsste natürlich dann vielleicht das incentivieren, irgendwie monetär oder wie auch immer, ja, dass man natürlich sagt, der Nachtdienst wird besser bezahlt oder so. Aber dann gibt es eben auch Leute, die sagen, ich mache lieber eine Woche Nachtdienst, habe dann eine Woche frei und habe dann gut verdient oder so. Dass man da auch das so ein bisschen anpasst für diese Zeit und dass man den jungen, vielleicht nicht unbedingt Frauen, sondern wirklich jungen Eltern, die möglichst gibt, in den ersten Jahren seine Arbeitszeit so anzupassen, wie es für die Familie und für das Familienmodell gut ist, wie es gut klappt. Und ich finde jetzt auch, das ist auch nicht so absurd ist, dass man sagt, ich habe irgendwie ein oder zwei oder drei oder mehr kleine Kinder zu Hause. Ich brauche eine gewisse Regelmäßigkeit. Es ist ja eh schon, also Matthias, du bist selber Mutter von drei Kindern, ne? Du weißt, was los ist zu Hause. Man muss sich so gut organisieren, wenn man dann noch jede Woche neu planen muss. Und so ist es zum Beispiel im Dreischichtsystem, weil du nie weißt, wann du wie arbeitest. Du musst von jeder Woche zur Woche neu planen. Und wenn du dich dann noch mit einem Partner absprechen musst, das ist teilweise unmöglich. Und dass es da nicht irgendwie Möglichkeiten gibt, zu sagen, man kann sich das ein bisschen aussuchen, zumal ich der Meinung bin, dass in der Klinik wahnsinnig davon profitieren würde, von so einer Kontinuität. Also wenn zum Beispiel jetzt eine Mutter von einem kleinen Kind sagt, ich bin Montag bis Freitag jeden Tag im Frühdienst. Also zum Beispiel auf der Intensivstation, da war ja auch ein riesen Informationsverlust von Übergabe zu Übergabe. Ja, man hatte keine festen Ansprechpartner. Die anderen ärztlichen Kollegen oder auch die Pflegekräfte wussten immer nicht genau, wen sie ansprechen sollen. Da könnte ich mir vorstellen, dass das auch qualitativ gar nicht mal so schlecht wäre, zu sagen, die ist jeden Tag da, die kann man immer ansprechen, die kennt die Patienten gut. Und das lässt sich sicherlich auch auf andere Abteilungen übertragen. Aber da sind die Kliniken leider noch ganz, ganz weit hinten, glaube ich.
Ja, mir fallen da auch ein paar Sachen zu ein. Also zum einen kenne ich ein Modell aus Skandinavien, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Land das war, wo ausprobiert wurde, ein Incentive zu machen, eben für eine verpflichtende Elternzeit für Väter. Wo der Ansatz ist genial, weil der Ansatz ist eben nicht beim Arbeitnehmer, sondern beim Arbeitgeber gesetzt worden, die dann einen bestimmten Subventionsanteil bekommen haben, und zwar nicht zu knapp, wenn die Arbeitnehmer Elternzeit genommen haben. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, ungefähr 50-50 mit dem Partner, der Partnerin, sodass da auf einen Schlag plötzlich eine deutlichere Gleichverteilung war. Ne? Und das ist im Bereich der Medizin immer noch, also willkommen in den 50er Jahren, ja. Das ist, also muss man sich mal vorstellen, wenn ein unfallchirurgischer Kollege seinem Chef überhaupt sagt, ich würde gerne Elternzeit nehmen, da wird schon erstmal darüber gelacht. Ja, und dann wird gesagt, ja, also aber länger als 4 Wochen ist ja wohl nicht drin. Das ist ja klar. Also an diesem Zeitpunkt deiner Karriere, also bist du sicher? Bist du sicher, dass du das so machst? Ja, da müssen wir dann nochmal drüber nachdenken. Also verpflichtet sind sie natürlich, das zu genehmigen, aber de facto macht das ja kaum einer, weil die genau wissen, dass es nicht erwünscht ist. Ne? Und mit so einem Incentive und das so zu machen von außen, das würde, glaube ich, schlagartig einen riesen Unterschied machen, weil dann eben für alle Eltern das ist, das gilt mit der Elternzeit. Ne? Und alle Eltern dann einen Knick in Gänsefüßchen haben würden. Und das würde wahnsinnig viel ändern, glaube ich. Sehr schnell. Weil ich überzeugt bin, dass es mittlerweile so ist, dass die meisten Väter das durchaus gerne machen würden. Ja. Also es ist ja mitnichten so, dass man sagen muss, oh ja, die bösen Männer, überhaupt gar nicht. Also sowohl meiner nicht, natürlich nicht, aber auch die meisten in meinem Umfeld, also nicht die meisten, sondern eigentlich alle. Ich kenne keine Männer, die sagen, ich finde das total gut so, wie es ist und ich möchte mein Kind nicht sehen. Das ist ja nicht der Fall.
Ja. Die gibt es bestimmt auch noch, aber hoffentlich.
Absolut, aber ich glaube, dass die tatsächlich so langsam in den Hintergrund rücken. Das sind nicht mehr so viele.
Ja, ne? Also ja, ich kann das, Medizin ist sicherlich ein besonderes Pflaster, aber selbst in den Startups oder Unternehmen, in denen ich unterwegs war, habe ich es immer wieder erlebt, dass Elternzeiten Karrieren ruiniert haben auf männlicher Seite. Dass der Vater kommt und sagt, ich möchte jetzt aber nochmal, und der Geschäftsführer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, wie kannst du nur gerade in dieser wichtigen Phase, und es ist immer eine wichtige Phase,
immer,
wo man sich sagt, ja, wann denn sonst? Ich meine, die Kinder sind jetzt klein und danach müssen sie irgendwie in die Schule und
Und nochmal, es ist ja eine begrenzte Zeit, wie Steffi gesagt hat, das ist so absurd. Ja. Aber eine andere Sache, die mir dazu auch noch einfällt, die ich halt auch, wo ich denke, dass es wirklich helfen würde, sind einfach sich zu trauen, einfach mal neue Konzepte zu fahren. Sich auch in der Medizin zu trauen, mal alte Dinge aufzubrechen und mal mit Innovationen, mit innovativen Konzepten voranzugehen. Und da fällt mir zum Beispiel ein, das Konzept von geteilten Spitzen. Ja, das ist so, um Gottes Willen, wie kann man sich das auch nur denken? Das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht zwei leitende OberärztInnen haben oder zwei ChefInnen. Das geht ja überhaupt nicht. Doch, natürlich geht das. Und das in dieser Dokumentation vom WDR war unter anderem auch ein Beispiel von zwei leitenden Oberärztinnen, die halt eine Station zusammengeschmissen haben und die mussten es halt so lange irgendwie vom Kaufmann und von der Klinikdirektion irgendwie erklären und immer wieder sagen, doch, und wir probieren das jetzt, hat ewig gedauert, dann haben sie es gemacht und das funktioniert hervorragend. Es funktioniert ganz toll. Und die haben halt 50-50, teilen sie sich das auf. Die eine hat irgendwie drei Kinder, die andere hat keine Ahnung wie viele. Und es klappt hervorragend. So, und ich könnte mir vorstellen, dass auch Männer das gut finden. Nochmal, geschlechterunabhängig. Es geht gar nicht nur um Frauen.
Es geht auch nicht nur um Eltern, ne? Es gibt ja auch
genau, richtig.
Es andere gibt Modelle, wo man sagt, hey, ich möchte vielleicht mal nur 80% arbeiten.
Absolut. Mhm. Und das geht. Und auch in der Medizin.
Mhm. Okay, cool. Dann haben wir noch so ein kleines anderes Thema auf der Agenda. So ein,
wir haben
so
nämlich, wir sitzen,
Schwenk.
Ja, hier, wir haben nämlich auch eine Podcasterin hier. Steffi hat einen Podcast, die Ärztin heißt der. Seit wann betreibst du den? Seit wann gibt's den?
Den habe ich tatsächlich angefangen, als ich dann in der Elternzeit war mit meinem Sohn, also mit meinem zweiten Kind. Und mir dann klar war, dass ich aus der Klinik rausgehen werde und den Spagat nicht nochmal jetzt mit zwei Kindern wagen werde oder das auch nicht mehr wollte, dann war so diese Umbruchstimmung und dann habe ich eben überlegt, was mache ich, wo gehe ich hin und dann habe ich mich für die Allgemeinmedizin entschieden und dann ging aber diese Phase los, erstmal zu gucken, was brauche ich jetzt noch alles für diesen zweiten Facharzt, wo kann ich jetzt anfangen zu arbeiten, die Bewerbungsphase und diese Zeit war dann so eine ganz kurze, wo beide Kinder in der Kita waren und ich so ein bisschen Freizeit in Anführungsstrichen hatte und dann musste ich das natürlich gleich wieder füllen.
Mir bekannt vor, letztes Jahr.
War das bei dir auch so?
Eine ganz kurze Freizeitmoment gleich genutzt, um Podcast
zu machen. Ja, das ist so ein bisschen hypoman alle, ne? Aber ja, das war für mich dann so, dass ich dachte, das wäre tatsächlich, war die Inspiration auch mein Mann, der meinte, mach doch einen Podcast, das wäre doch so dein Ding. Ich wollte eigentlich immer Schauspielerin werden tatsächlich und wollte immer irgendwie was noch mit Medien machen und das ein bisschen integrieren. Und dann hat er gesagt, mach doch einen Podcast. Und dann war mir das zuerst völlig fremd und dann habe ich das erstmal für mich so gesagt, nee, absolut nicht mein Ding. Und dann nach so ein, zwei Wochen habe ich drüber nachgedacht und habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, zumal ich das auch jetzt so ein bisschen nutze. Das Konzept bei mir ist bei die Ärztin so, dass ich immer eine Expertin zu Gast habe und die zu einem gewissen Thema interviewe. Und da lerne ich natürlich auch wahnsinnig viel. Das ist jetzt für mich und meine aktuelle Tätigkeit so Allgemeinmedizin Beginnerin total gut, weil ich mir dann die Themen rauspicken kann, die mich auch interessieren und die für uns Frauen besonders und Mütter auch relevant sind. Und ja, das ist dann so eine Win-Win-Situation. Ich kann dabei auch was lernen und ich helfe oder hoffentlich kann ich dann irgendwann auch den Ärztinnen auch zu einer gewissen Reichweite vielleicht verhelfen. Die sind oft dann nicht nur Ärztinnen, sondern haben auch noch irgendwie so einen Side-Hustle und das ist dann immer ganz spannend, da auch noch drüber zu sprechen.
Super cool, ja, ein sehr, sehr schönes Ausgleichssteckenpferd. Ja,
auf jeden Fall.
Gab es denn so in der jüngeren Vergangenheit so ein paar Themen, wo du sagst, das ist tatsächlich auch was so in die Sparte Working Moms oder Working Women geht, die davon betroffen sind oder so Phänomene, wo du sagst, ja, ne, eher so für Frauen oder Mütter?
Ja, also eigentlich sind alle Gästinnen, die ich da habe, in irgendeiner Form betroffen von diesem Thema Vereinbarkeit. Und das ist immer ein Thema, selbst wenn das nicht das Thema des aktuellen Podcasts ist. Aber wir haben danach, also ich habe mir gedacht, eigentlich müsste ich mal die ganzen Sachen, die ich rausgeschnitten habe, nach dem eigentlichen Podcast, müsste ich eigentlich mal als Podcast veröffentlichen, weil es dann immer total so an diese Themen rangeht. Wie klappt das eigentlich bei dir? Sind fast alle Mütter, witzigerweise auch. Deswegen ist das auf jeden Fall immer ein ganz, ganz großes Thema. Und auch interessant, wie das jeder für sich löst. Also gibt es ganz unterschiedliche Ansätze und das ist eben auch das Schöne zu sehen. Jeder hat da so eine freie Wahl getroffen, eine Entscheidung getroffen, wie man es am besten macht. Und ja, man kann sich da gegenseitig auch sehr inspirieren. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir natürlich alle, auch hier vermutlich jetzt in dieser Runde, natürlich in einer gewissen Bubble sind, wo wir uns das überhaupt erlauben können. Mhm. Also diesen kleinen Exkurs, das war mir jetzt noch wichtig, das zu sagen, weil ich einfach also jetzt momentan in der Praxis arbeite, die jetzt nicht im sozialen Brennpunkt mittendrin ist, aber sicherlich in einem Bezirk, wo jetzt, sagen wir mal, die Privatpatienten nicht gerade Schlange stehen vor der Praxis. Und da wird mir schon auch bewusst, was das für ein Privileg ist, dass wir uns überhaupt überlegen können. Ich reduziere, ich mache Teilzeit, ich mache länger Elternzeit und sowas. Ne? Ganz, ganz viele, die ich da spreche im Real Life sozusagen, die haben die Option gar nicht. Die müssen arbeiten gehen, weil sie sonst die Miete nicht bezahlen können. Mhm. Und deswegen finde ich, das gehört auch noch dazu, dass man sagt, wir sind sehr privilegiert. Und die Ärztinnen, mit denen ich spreche, natürlich auch, die können sich das auch einteilen, wie sie wollen, weil sie diesen finanziellen Druck nicht haben.
Da bin ich total bei dir, muss aber auch nochmal ansetzen. Ich habe Sarah schon erzählt, ich habe jetzt so ein Buch angefangen zu lesen, Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Da geht es auch viel um diese gut situierten Pärchen, die aber seit 50 Jahren die krasseste Retraditionalisierung der Rollen durchmachen, die wir in der Geschichte des Feminismus je gesehen haben. Ja? Mhm. Das heißt, wir waren eigentlich vor 50 Jahren schon mal ein Stück weiter und haben alle irgendwie mehr gearbeitet und uns das besser aufgeteilt. Und jetzt, wenn man sich gerade so diese Bubble anguckt, merkt man, dass sie ganz stark zurückfallen in diese klassischen, ne?
Das ist ja spannend, ja.
50s-Modelle und die Frau ist zu Hause und macht Kind und Kegel und kümmert sich um den Haushalt und dass das alles schön eingerichtet ist und den ganzen Mental Load und so weiter und so fort. Und das finde ich dann irgendwie auch ein Stück weit erschreckend, ne?
Also, ja. Ich habe auch eine Freundin, die in Schweden, und ich habe sie mal gefragt, weil wir wissen ja alle, ne, in unserem Kopf ist so Schweden, die machen das besser.
Skandinavien.
Egal, skandinavische Länder. Und da meinte sie, ja, sie ist auch mit beiden Elternteilen gleich aufgewachsen, die haben sich das aufgeteilt. Aber sie meinte, es passiert nichts weiter. Die waren schon früh fortschrittlich, aber die Weiterentwicklung stagniert. Und ich erlebe wirklich auch so einen Trend, so einen Rückschritt. Und das macht mir auch ein bisschen Angst. Also, und auch so im Hinblick, ich habe keine Kinder und ich denke mir so, es ist eigentlich die dümmste Entscheidung, Kinder zu kriegen.
Anderes Thema. Du sitzt hier mit drei Müttern.
Ja, aber das ist ja, deswegen machen wir das ja auch. Ne? Also ich finde das, wenn ich mir das so alles angucke, und ihr betont jetzt zwar die freie Entscheidung, aber in meinem Kopf war, wie frei ist es tatsächlich, Leute? Weil
das System ist nicht drauf ausgelegt.
Nee, es ist nicht. Und dann kann man dann einfach, klar, für euch individuell, und zu dem Zeitpunkt, man passt sich an, ne? Man geht durch Veränderungen. Aber wie frei ist es tatsächlich? Und hätte es auch ein, na klar, hätte Fahrradkette, aber ja, und das ist das, was so, was in mir so blubbert auf jeden Fall.
Ja, hast du vollkommen recht, dass das schon Fragen aufwirft. Ich finde, natürlich ist es auch naturgegeben so, dass wir durch Kinder in Anführungsstrichen ausgebremst werden, weil wir einfach eine Schwangerschaft durchmachen.
Genau, und es ist wirklich eine Bremse bei euch.
Da sind wir wieder bei dem Thema.
Ja.
Die Hormone.
Ja. Und ich habe ja auch gefragt, die Frage stelle ich jetzt nochmal, welche Konsequenzen hatte das für eure Männer? Hinsichtlich Karriere, hinsichtlich finanzieller Einbußen, hinsichtlich Selbstwert.
Was jetzt, das Kinderkriegen?
Ja.
Keine?
Ich auch dabei.
Also Entschuldigung.
Also ab und zu musste er halt mal früher von der Arbeit nach Hause. Nee, genau. Nein, da kann man also in meinem Fall auch sagen, keine
genau, Einbußen. Was aber natürlich daran liegt auch, dass wir das möglich gemacht haben. Ne? Deswegen gab es keine Konsequenzen. Hm. Und also ich betone nochmal, für uns beide denke ich, dass wir da nicht uns haben unterbuttern lassen oder dass uns das aufgezwungen wurde. Wir haben da klar gesagt, dass wir das auch so machen möchten, dass es für uns in Ordnung ist, aber ganz klar, das ist die Antwort. Ne? Das, also nein, es gab keine Konsequenzen, ganz einfach, weil da eine Frau dabei war oder eine Partnerin, die das halt unterstützt.
Also um ganz fair zu bleiben, kann man natürlich schon sagen, die Karriereplanung jetzt bei meinem Mann wäre vielleicht schon ein bisschen anders verlaufen, wenn wir keine Kinder hätten, weil bei ihm zum Beispiel Reisen eigentlich 80% seiner Tätigkeit ausmachen. Und da war natürlich auch klar, also das hatte auch ein bisschen mit Corona zu tun, fairerweise, dass das eingeschränkt wurde. Aber auch da war relativ klar oder ist relativ klar, dass er natürlich nicht irgendwie 5 Tage in der Woche unterwegs sein kann. Und er hätte sich sicherlich auch, glaube ich, mehr Richtung Ausland orientiert, kann ich mir schon vorstellen. Von daher muss man schon sagen, dass man vielleicht nicht sagen kann, es hat sich nichts verändert. Aber was zum Beispiel die Finanzen betrifft, also diesen Knick auch in der Einzahlung, was die Rente betrifft und so, den gibt es natürlich bei ihm absolut gar nicht. Mhm. Und das finde ich halt immer noch einen ziemlich wichtigen Punkt.
Aber das ist ja die rein, ich sag mal, finanzielle Geschichte, die man da anspricht. Ne? Also ich habe gerade ganz kurz überlegt, ich weiß noch gar nicht, wo der Gedanke so richtig hingeht, aber ich sag's jetzt einfach mal. Natürlich haben die Kinder das Leben komplett verändert, aber ist das nicht auch so ein bisschen der Sinn der Sache? Also ich wollte ja dann aktiv auch gerne Kinder haben, um das auch kennenzulernen und um dieses Abenteuer erleben zu dürfen. Dafür habe ich, also ich betone auch immer wieder, ich liebe meine Kinder total und ich bin sehr glücklich, dass ich dieses Abenteuer gewagt habe. Ich wäre aber auch ohne Kinder glücklich gewesen. Es wäre auch in Ordnung gewesen. Es wäre ein anderes Abenteuer gewesen. Mhm. Aber natürlich sind Kinder ein Rieseneinschnitt und ändern ganz, ganz, ganz vieles. Die Frage, glaube ich, auf die es hinabzielte, war, ja, ist das geschlechterabhängig oder ist es halt für die Mutter ganz anders als für den Vater bezüglich der Karriere? Und da muss man ganz klar sagen, ja, natürlich. Ja, klar.
Hm. Wobei ich das schon auch ein bisschen als Chance sehe. Also du sagst ja auch, das war eine bewusste Entscheidung, auch etwas in seinem Leben ein Stück weit zu verändern. Also zu sagen, es geht jetzt ein neuer Lebensabschnitt los. Das war einem ja schon klar. Vielleicht das Ausmaß nicht, wenn man ehrlich
ist. Gott sei Dank,
hätte niemand jemals Kinder bekommen.
Genau. Aber das war schon auch so, dass ich mit der Klinik jetzt nicht verheiratet war, weil sonst hätte ich es mir wahrscheinlich schon anders überlegt. Also ich glaube schon, dass wenn man sagt, ich muss in der Klinik bleiben, ich will da die Karriereleiter ganz nach oben, dann hätte ich vielleicht, oder ich hätte Social Freezing gemacht oder so. Mhm. Aber das war ja schon eine bewusste Entscheidung. Es wird sich wahrscheinlich was verändern. Mal gucken, ob es klappt. Bei mir hat es dann nicht geklappt mit der Klinik. Aber ich finde auch, man muss definieren, was ist denn eigentlich Karriere? Ja, also du hattest vorhin von der Exzellenzkarriere sozusagen gesprochen, ob man das so wie Frau Mangler weitermachen kann oder ob man das schafft mit Kindern. Aber ich baue mir durchaus jetzt gerade schon was auf. Trotz reduzierter Arbeitszeit habe ich ein ganz klares Ziel, dass ich irgendwie in einer eigenen Praxis oder als Partnerin in der Praxis arbeiten will. Ich habe meine Schwerpunkte gesetzt. Ich mache meinen Podcast, also eine Marke sozusagen, ja, die ich gerade etabliere. Und da bin ich jeden Tag dran. Und ich habe einfach ein anderes Ziel und eine andere Karriere, die aber nicht unbedingt schlechter ist. Und ich glaube auch gar nicht unbedingt langfristig gesehen finanziell in irgendeiner Weise Nachteile bedeutet. Klar, wenn man weniger arbeitet, verdient man weniger. Aber bis auf den Knick natürlich jetzt durch Elternzeit habe ich jetzt so das Gefühl, dass man sich da trotzdem eine sehr gute neue Karriere, eine andere Karriere aufbauen kann. Und ich würde auch noch nicht mal sagen, man arbeitet weniger und verdient weniger, sondern man arbeitet ja auch was anderes. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt, dann kann man auch genauso viel verdienen wie in der Klinik.
Ja. Also work smarter, not harder.
Würde ich so sagen, genau.
Ja, das hatten wir doch in unserer letzten Folge auch, ne?
Ja.
Work smart, not hard.
Ja.
Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Ja.
Ja.
Ja. Wow. Ich glaube, wir haben jetzt eine Stunde und
5 Minuten.
Wenn man es vorne noch wegschnibbelt. Ich glaube, da steckt unfassbar viel drin. Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ihr so offen geteilt habt, was euch bewegt hat, wie ihr damit umgegangen seid. Und ich finde es total schön, was für Perspektiven ihr auch auf das Thema mit hier mitgebracht habt. Also hat mich sehr erfrischt.
Ja, danke für die Möglichkeit. Toll, dass ihr diesen großartigen Podcast, wie ich finde, macht. Ich bin wirklich großer Fan jetzt geworden.
Oh, cool. Ja, danke für die Einladung. Ja. War jetzt mein erstes Mal in einem Podcast.
Sehr schön.
Gut, ich hätte noch stundenlang weiter diskutieren
mit
euch.
Ja. Ich glaube, also, jetzt machen wir die Mikros aus und dann kommt der interessante Part.
Ja. Super.
Danke euch. Danke euch. Tschüss.